Paul hat keine Lust mehr. Jegliche Dating-Apps sind leer gesucht, alle Telefonnummern angerufen. So viele Möglichkeiten, um eine Partnerin zu finden, und trotzdem scheint nichts zu passen. Insgesamt hat er schon hohe Anforderungen, aber seiner Meinung nach nicht zu hoch. Doch wieso fällt es ihm so schwer, sich festzulegen? Und warum findet er immer wieder eine Eigenschaft, die ihm überhaupt nicht passt? War das früher genauso, oder was hat sich an unseren Partnerschaften verändert? Liegt es an Paul oder geht es Gleichaltrigen genauso? Er macht sich auf den Weg, um ein jüngeres Paar, das bereits 4 Jahre zusammen ist, zu befragen, was sie anders machen.
Viele Leute denken, in so jungen Jahren sollte man keine Beziehung haben, weil man sich ausleben muss. Man muss halt einfach schätzen, was man an einer Beziehung hat, und das ist für mich zum Beispiel einfach viel mehr wert.
Bei mir ist das persönlich so, eine gesunde Beziehung und das Glück in einer Beziehung wichtiger ist als die eventuellen Freiheiten oder den eventuellen Spaß.
Laut einer Studie der Universität Hamburg hatten die heute 30-Jährigen schon deutlich mehr Beziehungen und auch Trennungen als die heute 60-Jährigen, obwohl letztere doppelt so alt sind. Doch wie sieht das die ältere Generation? Paul befragt ein benachbartes älteres Ehepaar, um herauszufinden, was bei ihnen noch anders war.
Das sieht man bei den jungen Leuten heute häufig. 2 Jahre verheiratet, geschieden. Die Toleranz heutzutage. Jeder will nur Besitz des anderen haben, und das geht nicht. Wir sind ja im Moment eine Wegwerfgesellschaft, aber die Liebe darf nie weggeworfen werden, sondern die Liebe muss man ausleben. Und da gehört zu Verständnis, man darf nicht nur Egoist sein, man muss immer das Beste daraus machen, damit die Liebe bestehen bleibt.
Man muss nicht mehr heiraten, wenn ein Kind unterwegs ist. Man hat ganz viel alleinerziehende Mütter oder Väter. Früher gab es das nicht. Früher war es halt so, wenn ein Kind unterwegs war, wurde geheiratet. Oder man musste heiraten, wurde es ja gesagt. Das ist ja heute alles nicht mehr.
37 Jahre sind die beiden bereits verheiratet. Laut dem Statistischen Bundesamt lag die Anzahl der Scheidungen 1980 noch bei rund 96.000. Heute sind es 163.000. Anscheinend gibt es wirkliche Unterschiede in den Generationen. Doch wie steht es genau mit der Ehe? Liegt es wirklich daran, dass nicht mehr geheiratet und zusammengeblieben werden muss? Oder hat die Ehe an Wert verloren, sodass sich leichter geschieden wird? Paul beschließt, die Theologin Annette Burkhardt anzurufen, um mit ihr über die Ehe zu sprechen.
Nur die Frage, heiraten wir oder heiraten wir nicht? Aber heute gibt es ja die Möglichkeit, ziehen wir zusammen, ziehen wir nicht zusammen, heiraten wir irgendwann, ne? So. Also das gab es nicht, und es war auch einfach schwer, also von den Rahmenbedingungen und von dem, was gesellschaftlich damit konnotiert wurde, also auseinanderzugehen und sich scheiden zu lassen. Also gut 25% der standesamtlichen Trauungen, die pro Jahr geschlossen werden, werden von Paaren geschlossen, wo zumindest ein Partner, eine Partnerin schon eine Ehe hinter sich hat, also die geschieden ist. Also das spricht für mich eher dafür, für den Wert und die Sinnhaftigkeit von Ehe. Ich glaube insgesamt, die Ehe hat nach wie vor in unserer Gesellschaft sehr hohen Stellenwert.
Es wird mehrfach, aber insgesamt weniger geheiratet als früher. Doch trotzdem hat die Ehe wohl einen nach wie vor hohen Stellenwert. Anscheinend spielen mehrere Faktoren wie neue Lebensentwürfe und wegfallende gesellschaftliche Konventionen eine große Rolle, wenn es um die steigenden Scheidungen geht. Doch was sind die genauen Probleme der jungen Paare und wo liegt der Unterschied zu der Eltern- und Großelterngeneration? Ein Gespräch mit Barbara Hermanns, die in der Ehe- und Lebensberatung der Diakonie Hildesheim tätig ist, soll Auskunft geben.
Die Möglichkeit, relativ schnell einen neuen Partner über online auch zu finden, was ja mittlerweile wirklich eher Standard ist. Und ja auch eine große Versuchung zu gucken, finde ich noch wirklich einen besseren Partner als den ich gerade habe, sind die Ansprüche also sehr hoch. Ein Respekt und eine Wertschätzung dem gegenüber, was der andere Partner einem auch wirklich gibt. Das geht manchmal komplett unter. Wird nur noch gesehen, was ist nicht da, aber das, was da ist, wird überhaupt nicht mehr als etwas Besonderes bewertet. Ich glaube einfach, dass der Anspruch an das, was eine Beziehung leisten soll, heute viel, viel größer ist, als es vor 20, 30 Jahren möglicherweise gewesen ist. Weil die Möglichkeiten der Freiheit, der eigenen Selbstverwirklichung, ja, und die Möglichkeiten, sich als Paar im Grunde völlig unterschiedlich zu definieren, unendlich groß sind. Das verunsichert und deshalb ist eigentlich so ein Kontrast, der entsteht. Einerseits möchte man alles mit dem optimalen Partner erreichen, findet ihn aber nicht. Und andererseits wird die Sehnsucht nach Nähe und nach Geborgenheit und nach Partnerschaft eigentlich immer größer. Eine merkwürdige Ambivalenz, die sich daraus ergibt.
Paul hat so viele Möglichkeiten. Entsteht durch diese Freiheit eine zunehmende Unsicherheit und sehr hohe Ansprüche? Um genau herauszufinden, was sich an unserer Gesellschaft verändert hat, spricht Paul mit den Soziologen Sascha Oswald und Holger Hermer der Universität Hildesheim.
Es gibt ja das Schlagwort von verliebt, verlobt, verheiratet, wo ja ein gewisses kulturelles Muster drinsteckt oder auch eine kulturelle Norm, die sagt, man lernt sich irgendwann kennen. Und dann dauert es aber auch nicht lang, bis man sich bindet. Das kann man schon sehen, die Dauer vom Kennenlernen bis zur Heirat im Vergleich zu heute eine sehr kurze war. Und zwar nicht aus Zufall heraus, sondern es hat sich abgespielt auf der Grundlage einer Norm. Die heißt also, die Leute sollen möglichst schnell in den sicheren Hafen, weil die Beziehung Sicherheit in der Gesellschaft überhaupt bedeutet. Die Handlungsoptionen für Frauen sind ja vor allem sehr stark gewachsen. Männer sind über einen großen historischen Zeitraum hinweg das dominante Geschlecht gewesen. Und Frauen haben im Verlauf des 20. Jahrhunderts im Sinne von Handlungsoptionen und Handlungsfreiheiten enorm aufgeholt. Das ist eine der absolut wesentlichen Voraussetzungen oder institutionellen Gründe dafür, dass wir es überhaupt mit so einem Wandel zu tun haben, den wir heute unter anderem auch in der Scheidungsziffer wiedergespiegelt bekommen.
Heutzutage ist es ja tatsächlich so, dass ich nicht wie vor vielleicht 50 Jahren noch schon als 20-Jähriger meine Berufsausbildung durchhabe und genau weiß, welchen Beruf ich einschlagen werde. Heutzutage mache ich vielleicht erstmal ein freiwilliges soziales Jahr mit 20 Jahren. Also auch hier stehe ich eigentlich vor einem Horizont an unzähligen Möglichkeiten, aber eben auch an unzähligen Unsicherheiten. Und das schlägt sich natürlich dann auch auf die Partnerwahl nieder.
Die Qual der Wahl, weil man jetzt schauen muss, in dieser ganzen Vielfalt, wo bin ich da eigentlich und habe ich die richtige Wahl getroffen für mein Leben? Der richtige Partner, der richtige Ort, das richtige Studium. Und jetzt muss man Gründe dafür finden, dass man die richtige Wahl getroffen hat, sonst geht man ja irgendwie verloren.
Firmiert unter dem Namen Paradox of Choice, das im Grunde genommen besagt, je mehr Wahlfreiheiten wir haben, desto unglücklicher oder unzufriedener sind wir im Grunde genommen mit der Wahl, die wir treffen, weil wir uns grundsätzlich, wenn wir unter 100 verschiedenen Dingen auswählen dürfen und uns dann für eine Sache entscheiden, dann haben wir uns gleichzeitig gegen 99 andere entschieden. So, und wer sagt mir jetzt nicht, dass vielleicht eine von den 99, mag ja nur eine sein, eine davon vielleicht doch die bessere Wahl gewesen wäre. Deswegen sind wir grundsätzlich unzufriedener, je mehr Wahlfreiheiten wir haben. Das gilt natürlich auch für den Partnermarkt. Und hier rücken uns natürlich Alternativen, gerade durch Dating-Apps und so weiter, immer stärker oder noch viel präsenter vor Augen. Aber wir treten auf jeden Fall in eine Form des Vergleichens ein. Und das wird auf jeden Fall auch in unseren Köpfen ist das wesentlich stärker präsent. Die Alternativen, aus denen wir auswählen könnten, das, was uns vielleicht verloren geht, wenn wir uns jetzt dauerhaft binden, wenn wir uns für diese eine Person entscheiden. Und das sorgt dann letzten Endes, glaube ich, im Verbund durchaus dazu, dass die Hemmschwelle aufgrund der Loslösung von ökonomischen Faktoren, die eine ganz wichtige Rolle spielt, aber wenn wir die anderen Faktoren noch hinzunehmen, sorgt das dafür, dass die Hemmschwelle wirklich absinkt, sich wieder zu trennen. Das alles macht es natürlich leichter und macht auch weniger kompromissbereit, weil man so oder so schon die ganze Zeit mit dem Gedanken spielt, ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung war. Und weil wir das immer mit dem Ideal der Liebe abgleichen, weil wir da ein Ideal am Firmament strahlen sehen, das eben nicht ganz zu unserer Lebenspraxis passt. So, und jetzt könnte man sich fragen, wenn das Ideal anders aussehen würde, vielleicht wären wir dann alle auch mit der Lebenspraxis, die wir hier vorfinden, mit den, ich sag mal, immer schnelleren, immer kürzeren Beziehungen, vielleicht wären wir damit zufrieden. Aber solange das eben noch miteinander konfligiert, klar, sind die Leute unglücklicher.
Paul bemerkt nach seinen Recherchen, dass die Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten, im Gegensatz zu früher deutlich gewachsen sind. Natürlich bedeutet das mehr Freiheit und damit einhergehend Unsicherheit. Aber Unsicherheit ist einfach nur der Preis für eine Form der Freiheit, die Paul jetzt umso mehr zu schätzen weiß. Er weiß jetzt, woher sein Perfektionismus kommt und dass er viel zu sehr im Ideal nacheifert, das niemals Realität werden kann. Auch er hat seine Macken und vielleicht wäre ja schon das Richtige dabei gewesen, würde er nicht immer krampfhaft nach Fehlern suchen.